Also in der Beratung ist das Ziel, dass wir natürlich Auslegungsspielräume erstmal nutzen, wenn das Unternehmen risikoaffin ist, also das aushält, dass es auch eine andere Meinung geben kann und auch bereit ist, diese andere Meinung oder unsere Meinung vielleicht im Zweifel auch durchstreiten zu wollen. Eine Aufsichtsbehörde hat ja auch erstmal nur eine Meinung, muss man ja sagen, ne? Also der größte Gegenspieler der Unternehmen vertritt Meinung und ist kein Gericht. Und man kann anderer Meinung sein, solange letztlich wird der Richter entscheiden. Und das hängt dann total von der Risikobereitschaft ab eines Unternehmens, vielleicht auch da einen Schritt weiter zu gehen und sagen, nee, halten das für richtig, so wie wir das machen, und wir sind bereit, dafür zu kämpfen.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Mein Name ist Lennart Schneider und hier spreche ich alle zwei Wochen mit Entscheiderinnen und Entscheidern aus den spannendsten Abo-Unternehmen und versuche von ihnen zu lernen, wie man Abonnenten gewinnt und glücklich hält. Bei unserem heutigen Thema hoffe ich, dass ihr ihm eine Chance gibt, denn ich weiß, dass es sich um etwas handelt, mit dem die meisten von uns sich so wenig wie möglich beschäftigen möchten. Es geht um Compliance. Als Abo-Unternehmen gibt es zahlreiche Rechtsbereiche, in denen man sich auskennen sollte, und heute wollen wir uns mal einen Überblick verschaffen, welche das sind und welche Spielräume sich in ihnen ergeben. Ich denke, mit einem Gebiet, nämlich dem Datenschutz, haben die meisten von uns wahrscheinlich spätestens seit der DSGVO regelmäßig zu tun, aber wir werfen auch einen Blick darüber hinaus, zum Beispiel ins Vertragsrecht und ins Wettbewerbsrecht, und klären zum Beispiel die Frage, wann ich Kunden und Leads Werbung schicken darf und wann nicht. Mein Gast für dieses Thema ist Sebastian Herting. Sebastian ist Mitgründer der Hamburger Datenschutzkanzlei und wir kennen uns noch aus meinem vorherigen Job bei der Zeit, wo sie das Mandat als externer Datenschutzbeauftragter übernehmen. Er schrieb mir vor kurzem mal, dass er diesen Podcast hier sehr gerne hört, unter anderem, weil einige seiner Mandanten auch schon zu Gast waren, aber auch, weil sie sich selbst als eine Art Abo verstehen, was ich im juristischen Bereich dann doch ein bisschen überraschend fand. Das fand ich so spannend, dass ich ihn direkt mal eingeladen habe und wollte, dass er uns ein bisschen mehr darüber erzählt. Was ich an dem Gespräch so spannend fand, war unter anderem die Frage, wie man mit rechtlichen Graubereichen umgeht. Denn in vielen Fällen gibt es ja kein klares richtig oder falsch, schwarz oder weiß, sondern es gibt einfach konkurrierende Meinungen oder Auslegungen, die man für sich nutzen kann und wo man am Ende dann auch Leitlinien braucht, wie man entscheidet. Sebastian erklärt uns, wann es sich lohnen kann, kalkulierte Risiken einzugehen, wie man gute Entscheidungen trifft und vor welchen Gefahren man sich wirklich Sorgen machen muss und welche eher Theorie sind. An manchen Stellen wird es ein bisschen komplex, das hat das Thema, glaube ich, an sich, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass ihr daraus ein paar Fakten und Ideen mitbekommt, vielleicht auch ein paar Mythen aus der Welt geräumt werden und ihr in das nächste Gespräch mit euren Datenschutzanwälten oder Beauftragten mit ein bisschen mehr Infos und Fakten gehen könnt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sebastian.
Hallo Lennart.
Würdest du uns für alle, die euch noch nicht kennen, mal einen kurzen Überblick geben, wer seid ihr bei der Datenschutzkanzlei, was genau macht ihr, wie sieht euer Geschäftsmodell aus und wer sind eure Kunden?
Ja, sehr gerne. Wir sind eine Hamburger Kanzlei. Wir sind ursprünglich als Rechtsanwaltskanzlei gestartet und wir beraten Unternehmen in den Bereichen Datenschutz und Compliance mit einem Schwerpunkt auf digitale Geschäftsmodelle. Und wir bieten letztlich Lösungen für rechtliche Herausforderungen, sei es in der anwaltlichen Beratung, mittlerweile aber auch viel in Leistungen, die zwar rechtlicher Natur sind, aber nicht unbedingt anwaltlich. Also wir bieten zum Beispiel die Leistung des externen Datenschutzbeauftragten an für Unternehmen. Wir haben Datenschutzmanagement-Software, E-Learnings. Wir haben jetzt ganz neu dabei ein Hinweisgebersystem, um so Whistleblowing zu machen. Eine Whistleblowing-Lösung anzubieten für Unternehmen und sind da recht umtriebig in diesem ganzen Legal-Bereich und beraten da unsere Mandanten recht umfassend in allen Fragen, die halt mit Datenschutz und Datenverarbeitung zu tun haben.
Und wer sind so eure Kunden? Also ihr habt ja auch einige Abo-Unternehmen in eurem Kundenstamm. Für wen seid ihr relevant?
Ja, also die meisten unserer Kunden oder viele unserer Kunden kommen so aus dem Tech-Bereich und haben digitale Geschäftsmodelle. Wir haben Fokus schon auf die Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber sind im Grunde europaweit tätig. Vereinzelt auch beraten wir Unternehmen, wo wir dann halt die deutsche Tochter und Firma von einem US-Konzern beraten und so. Und die meisten Unternehmen kommen so, ja, wie ich schon sagte, so aus dem Medienbereich. Wir haben auch viele Presseunternehmen, Agenturen, Software-as-a-Service-Anbieter. Sobald es irgendwas mit Internet zu tun hat, sind wir die richtigen Ansprechpartner.
Wir kennen uns ja schon von der Zeit, wo ihr auch der Datenschutzbeauftragte seid. Und wir sind aber vor kurzem nochmal ins Gespräch gekommen, weil du mir geschrieben hast, dass du den Podcast hörst und dass du es für euch auch spannend findest, weil ihr auch de facto ein Abo-Unternehmen seid. Würdest du uns das mal kurz erklären? Das ist ja, also kennt man von Kanzleien jetzt vielleicht nicht unbedingt so.
Ja, genau. Wir haben als Anwälte immer die Hürde, dass wir nur unsere Zeit verkaufen. Das ist ja das klassische Modell des Anwalts. Ja, er kriegt Geld irgendwie nach Rechtsanwaltsgebührenverordnung für irgendeinen Fall oder er rechnet nach Aufwand und nach Stunde ab. Und wir haben mit dieser Leistung des Datenschutzbeauftragten oder auch mit unseren Softwareangeboten, die wir haben, so im Bereich Datenschutzmanagement und Hinweisgebersystem, da bieten wir oder da schließen wir mit unseren Mandanten oder mit unseren Kunden langlaufende Verträge ab. Ja, das heißt, das ist im Grunde ein, juristisch gesprochen, ein Geschäftsbesorgungsvertrag oder ein Dienstleistungsvertrag. Und wir vereinbaren, dass wir ein gewisses Leistungsset anbieten zu Preis X. Und das ist jeden Monat gleich. Und diese Verträge laufen lang und verlängern sich und können letztlich jederzeit auch wieder gekündigt werden von Seiten unserer Kunden. Und das erfüllt, glaube ich, alle Voraussetzungen eines Abos, oder?
Okay, dann bist du ja der perfekte Experte. Dann kannst du uns heute einerseits Rechtsberatung geben, aber andererseits auch ganz viele Erfahrungen aus eurer Praxis als eine Art von Abo. Zum Einstieg würde ich gerne mal dich um so ein kleines Plädoyer bitten, weil meine Sorge ist, dass niemand Lust hat, sich dieses Interview anzuhören, weil die meisten keinen Bock auf Compliance-Themen haben und sich oft immer erst damit beschäftigen wollen, wenn es schon knallt, wenn es zu spät ist, wenn es irgendwie ein akutes Problem gibt. Aber das Ziel dieser Folge ist, dass man sich wirklich mal proaktiv Gedanken darüber macht, welche Gesetze sind für einen relevant, wie kann man sie so für sich ausgestalten, dass man möglichst gut seinem Geschäft nachgehen kann. Deswegen vielleicht mal in deinen Worten, wieso sollte man sich damit jetzt beschäftigen?
Also ich glaube, wir sind uns einig, dass Datenschutz und rechtliche Themen eher unsexy sind und in der Regel damit auch kein Geld verdient, also außer man bietet Leistungen wie wir an. Aber also der größte Vorteil, wenn man sich frühzeitig auch mit den Legal-Themen beschäftigt und das nicht ganz außen vor lässt, ist, dass man im Grunde vor die Welle kommt. Das hat man die Chance, seine Prozesse und sein Geschäftsmodell und auch seine Leads ja, so zu gestalten, dass man mit denen ordentlich arbeiten kann und erspart sich eine Menge Aufräumarbeit nach hinten raus, was einfach deutlich günstiger ist, ja, wenn man es komplett betrachtet. Und das Zweite ist, dass Legal heute einfach vor allem Datenschutz so präsent ist und auch eine gewisse Wichtigkeit für Kunden hat, dass sie, glaube ich, man jetzt nichts gewinnt, wenn man sich da groß mit beschäftigt. Aber die Gefahr, dass es einem um die Ohren fliegt, ist verdammt hoch, wenn man sich nicht drum kümmert. Ja, das wird erwartet vom Markt, ist so mein Eindruck.
Wenn wir schon bei den Gefahren sind, du hast ja jetzt auch schon ganz viel Praxiserfahrung gesammelt und viele haben so das Horrorszenario im Kopf, dass man bei der DSGVO bei einem Verstoß dann einen bestimmten Prozentsatz seines Jahresumsatzes einbüßen kann. Aber wie realistisch ist sowas und was sind wirklich die Fälle, die dir jetzt bekannt sind, die relativ häufig vorkommen, wo Unternehmen wirklich massiv Schaden erleiden?
Ja, wir haben ja verschiedene Risikoszenarien. Es gibt ja einmal die Aufsichtsbehörden, die Bußgelder erlassen können. Dann gibt es Geschädigte, die Schadensersatz fordern können. Und es gibt Wettbewerber, die abmahnen können.
Also Geschädigte sind in den meisten Fällen Kunden?
Die Kunden, genau. Mhm. Deren Daten ich dann nicht ordentlich verarbeitet habe als Datenverarbeiter. Sag ich mal, was die Summen angeht, geht die größte Gefahr von den Aufsichtsbehörden aus, weil die haben nach der DSGVO ja diese Bußgeldkataloge und können bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes veranschlagen, sofern der über 20 Millionen ist. Es gibt diese 20-Millionen-Grenze und wenn das nicht reicht, dann gibt es halt diese 4%-Grenze. Das ist natürlich selten, dass in dieser Größenordnung Bußgelder erlassen werden. Aber vor allem die deutschen Aufsichtsbehörden sind auch sehr restriktiv, was es die Kommunikation von Bußgeldern angeht. Das heißt, im europäischen Vergleich ist Deutschland, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber spielt ziemlich weit oben mit, was die Bußgeldsummen angeht. Aber es gibt da nicht so die großen Pressemitteilungen wie vielleicht in Frankreich oder Spanien, wenn Google mal wieder 50 Millionen zahlen muss. Ja. Die Aufsichtsbehörde kommt in der Regel nicht sofort beim Bußgeld um die Ecke, wenn man sein Datenschutzmanagement nicht im Griff hat. Sondern da sind in der Regel schon einige Fehler passiert, bis die Aufsichtsbehörde loslegt. Und die häufigsten Fälle sind, dass man Betroffenenrechte nicht vernünftig gewährt, Ne, dass ein Kunde, eine Kundin eine E-Mail schreibt und sagt, ich hätte gerne Auskunft über meine Daten oder ich widerspreche der Nutzung zu Werbezwecken und man das dann nicht ordentlich bearbeitet und fristgerecht und Leute oder Personen, die diese DSGVO-Ansprüche geltend machen, das ist meine ganz subjektive Wahrnehmung, sind auch häufig geneigt, dann zur Aufsichtsbehörde zu gehen, wenn ihre Rechte nicht ordnungsgemäß und fristgerecht bearbeitet worden sind oder gewährt worden sind. Und dann muss die Aufsichtsbehörde tätig werden. Mhm. Ja, die haben da gar keinen Spielraum. Sobald sich einer beschwert, machen die eine Akte auf und das Verfahren geht los und dann kriegt man zumindest erstmal einen Brief als Unternehmen. Und jetzt hat man die zweite Chance, gut zu reagieren. Und wenn man das jetzt einigermaßen gut managt, dann passiert häufig auch nichts weiter. Mhm. Das ist dann so unser Job, ja, dass wir idealerweise vorher schon Prozesse geschaffen haben und jetzt, wenn das nicht funktioniert hat, dann jetzt zumindest dazugeholt werden und das Ganze ein bisschen beeinflussen können.
Also ein kleines Mea Culpa hilft da schon viel.
Ja, da sitzen auch Menschen und mit denen kann man reden und man sollte sie aber nicht für dumm verkaufen. Das ist so meine Empfehlung.
Okay.
Und wenn das auch nicht gut funktioniert, ja, dann irgendwann ist das der Instrumentenkasten dann auch leer von so einer Behörde. Häufig gibt es erst eine Verwarnung. Und wenn man dann auch dann auf diese Verwarnung seine Prozesse nicht anpasst oder wiederholt mit den gleichen Themen auf sich aufmerksam macht, dann gibt es auch Bußgelder. Unsere Mandanten hat noch nie ein Bußgeld in 10 Jahren.
Das ist doch eine gute Werbung. Habt ihr das mal frühzeitig deeskaliert?
Ja. Aber es gibt natürlich auch Themen, wenn man wirklich jetzt Schindluder treibt mit seinen Daten, dann gibt es häufig auch nicht mehr so viel zu diskutieren. Also so Videoüberwachung im Toilettenbereich und so, da können wir auch nichts machen.
Okay, ist ja hoffentlich auch nicht das Geschäftsmodell eurer Kunden.
Nein, habe ich keinen im Portfolio.
Gut, das beruhigt mich. Wir hatten jetzt darüber gesprochen, es gibt die Aufsichtsbehörden, die einen vor Gericht zahlen können oder die Bußgelder verhängen können. Es gibt die Kunden. Können die Kunden immer nur über die Aufsichtsbehörden gehen oder können die einen auch direkt irgendwie verklagen?
Also denen steht der Weg frei, Schadensersatz zu fordern. Das ist aber gar nicht so einfach, weil sie müssen ja erstmal einen Schaden erleiden und sie müssen ihn beweisen können. Aber grundsätzlich gibt es den Anspruch. Ja. Die Gefahr geht hier eher von Massenverfahren aus. Also sagen wir mal, ich habe einen großen Data Breach und es sind Hunderttausende von Kundendaten betroffen. Und selbst wenn jetzt jeder nur 100 Euro fordert, aber damit durchkommt, dann hat man als Unternehmen schon auch einfach summenmäßig ein größeres Problem. Und da gibt es natürlich Bestrebungen, auch wieder jetzt von, ich sage jetzt nicht Wettbewerbern, aber Leuten oder Kanzleien, die sich darauf dann spezialisieren, solche Massenverfahren zu machen. Das heißt, da steigt die Gefahr. Das ist etwas, was so im Kommen ist.
Da gibt es ja einen recht bekannten Aktivisten, ich glaube Max Schrems heißt er, oder? Der eine Organisation None of Your Business neu gegründet hat. Wie aktiv nimmst du die wahr und in welchen Fällen werden die aktiv?
Ja, also mein Eindruck ist, dass Neub sich auf einzelne Themen einschießt, zum Beispiel Content-Management-Plattformen auf Websites, ja, also Cookie-Banner, und dann versucht dort einen Standard zu etablieren. Ja, also sagen wir, das Level zu erhöhen, was da draußen so auf den Websites herrscht.
Die sind auch eher so ein bisschen eine NGO, die sich wirklich für Datenschutz als Thema in der Gesellschaft einsetzt, oder? Jetzt weniger, dass die da große Gewinnstreben verfolgen?
Nein, überhaupt nicht. Also so wie ich das sehe von meiner Perspektive aus, geht es wirklich nur darum, NGO-mäßig, den Datenschutz zu erhöhen. Und es ist auch nicht so, dass da, also mir sind keinerlei Schadensersatzforderungen bekannt. Wenn wir nehmen dieses Beispiel Cookie-Management, die möchten gerne, dass dann diese Websites compliant werden. Und als Website-Betreiber würde man sich jetzt diesem Anforderungskatalog widersetzen. Das ist ja alles auf freiwilliger Basis zu dem Zeitpunkt. Dann ist es meines Erachtens schon so, dass Neub dann diesen Fall zur Aufsichtsbehörde gibt. Mhm. Also die gehen dann wieder zur Aufsichtsbehörde und sagen, guck mal hier, wir haben da einen entdeckt, kümmert euch.
Okay.
Und schieben dann das Verfahren dort an.
Und die dritte Gefahrenquelle, über die wir gesprochen hatten, sind Wettbewerber. Was sind da so die Fälle? Also wann kann es mir passieren, dass mein Wettbewerber mich vor Gericht zerrt?
Ja, also dass die Regelungen des Datenschutzes sind oder geltend als, sag mal, marktregulierend. Ja, und wenn jetzt ein Unternehmen sich nicht an diese Regeln hält, dann verschafft es sich aus rechtlicher Logik einen Vorteil. Mhm. Und das ist quasi das Einfallstor des Wettbewerbsrechts, wo dann quasi ein Wettbewerber theoretisch abmahnen kann und dann über eine solche Abmahnung mit Unterlassungserklärung diesen Missstand beheben möchte. Und klassischer Fall sind auch da Fehler in der Datenschutzerklärung, Fehler im Impressum, ist nicht so ein Datenschutzthema, aber spielt in der gleichen Richtung, Fehler im Cookie-Management. Das ist in meiner Wahrnehmung auch eher Theorie, weil da keiner so richtig den ersten Stein werfen möchte, weil auch das kann ich sagen, man findet immer was.
Ja, also, man will nicht zurückverklagt werden.
Ja, das, ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen, auf der Ebene irgendwie loszuschießen.
So einen kleinen Bitchfight anfangen. Ja. Ist das so ein bisschen auch so ein Branchenthema? Ich habe das Gefühl, es gibt einige Branchen, wo der Wettbewerb einfach härter ist, wo man auch eher mal sich vor Gericht wieder sieht. Oder würdest du sagen, das ist in den meisten Branchen eher defensiv?
Also ich kann ja nur für die Branchen sprechen, wo ich jetzt so einen Einblick habe. Und das ist halt wirklich mehr so das Digitalbusiness und so Plattformen und digitale Geschäftsmodelle. Und da habe ich das nicht, da sehe ich das nicht, dass das stattfindet. Wie es woanders ist, kann ich dir nicht sagen.
Dann würde ich im nächsten Schritt dich gerne mal um so einen kleinen Überblick bitten. Und zwar gibt es ja verschiedene Gesetze, die für Abo-Unternehmen relevant sind. Wir haben jetzt bisher viel über Datenschutz gesprochen, ist ja auch euer Schwerpunkt. Aber es gibt natürlich auch noch deutlich mehr, in denen man sich auskennen sollte. Würdest du uns mal so die wichtigsten Gesetze sagen, wann sie gelten, was sie regeln, wie man sie für sich einsetzen kann?
Ja, gerne. Also wir fangen mal oben an, ja, weil wir vom Datenschutz kommen. Wenn es um die Verarbeitung von Daten geht, die Erhebung von Daten, also wir reden über personenbezogene Daten, das sind also Daten, die in Verbindung mit einer natürlichen, lebenden Person stehen, einem Menschen, unjuristisch gesprochen, dann gilt die Datenschutzgrundverordnung so maßgeblich. Es gibt da noch das, jetzt für Deutschland, das Bundesdatenschutzgesetz, das ist aber, sag mal so, für den, über die Themen, die wir hier sprechen, mit Abo-Modellen erstmal zweitrangig.
Würdest du das vielleicht ganz kurz erklären?
Ja, gerne. Das Bundesdatenschutzgesetz regelt gewisse Spezifikationen für den nationalen Markt nochmal. Also ursprünglich war es ja gedacht, mit der Datenschutzgrundverordnung einen Rahmen zu schaffen, der in ganz Europa gleich ist. Und dann gab es einzelne Themen, wo sich die Mitgliedstaaten nicht so richtig einigen konnten und wurden sogenannte Öffnungsklauseln in die DSGVO geschrieben, wo dann wieder jeder sein eigenes Süppchen kochen kann.
Ah, okay.
Ja? Und das Süppchen, das wir in Deutschland kochen, findet sich im Bundesdatenschutzgesetz. Da sind zum Beispiel die Regeln des Beschäftigtendatenschutzes drin. Also wenn ein Abo-Unternehmen Beschäftigte hat, was ja die meisten dann haben, dann richtet sich die Verarbeitung derer Personaldaten nach dem Bundesdatenschutzgesetz.
Ah, okay.
Das ist so der größte Anwendungsfall. Und da gibt es so ein paar Sonderlocken, was dann so betroffenen Rechte noch angeht. Da lohnt es sich mal reinzugucken. Dann, ja.
Okay.
Genau. Sehr verwandt mit dem Datenschutz ist das ganze Thema Cookies. Ja, das ist jetzt recht frisch geregelt in dem Telemedien-Datenschutzgesetz. Ich hoffe, ich habe es richtig zusammenbekommen. Das TTDSG. Also im TTDSG ist, da sind einige Sachen geregelt, aber vor allem, wenn es jetzt um Datenschutz geht oder um den Online-Markt, der Zugriff auf das Endgerät. Ganz losgelöst von den personenbezogenen Daten. Also hier geht es nicht um den Schutz des Menschen, sondern es geht um den Schutz der Endeinrichtung. Die Endeinrichtung ist zum Beispiel dein Handy.
Okay.
Oder dein Laptop.
Ja. Da wird also gesetzlich ein Unterschied gemacht.
Zwischen dem Menschen und der Endeinrichtung.
Ja, ja, genau, ja. Weil das kann ja miteinander in Verbindung gebracht werden.
Genau,
man
das ist, da kommt das ursprünglich her. Ne? Also ja. das TTDSG-Verein versammelt Regelungen, die früher in TMG standen, im Telemediengesetz, die in der E-Privacy-Richtlinie standen. Das ist jetzt alles in diesem TTDSG versammelt, gewisse Regelungen aus dem Telekommunikationsgesetz, TKG. Und da geht es halt auch um den Schutz des Gerätes, damit nicht jeder da einfach Cookies draufsetzt und damit auf deine Hardware ja zugreift oder auch Cookies wieder ausliest oder irgendwelche Geräte-IDs ausliest, weil das Gerät natürlich irgendwie nah am Menschen ist. Ja? Und deswegen spielt da Datenschutz auch eine Rolle. Aber wie gesagt, dieses ganze Thema Cookies, vielleicht kommen wir nachher nochmal zu, hat jetzt erstmal mit personenbezogenen Daten nichts zu tun.
Okay, ja, da will ich auf jeden Fall später nochmal tiefer einsteigen. Das überrascht mich erstmal. Ist auch, finde ich, kontraintuitiv zu allem, was man so in der Debatte hört. Aber lass uns da später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen.
So, ganz, ganz wichtiges Thema ist das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Mhm. Weil dort im Grunde die maßgeblichen Regelungen stehen fürs Direktmarketing. Das betrifft Telefonmarketing, das betrifft E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist ja wieder, ist ja nicht tot zu kriegen und vor allem im Abo-Modellen auch irgendwie ein gern gesehenes Werbemittel oder gern genutztes Werbemittel. Das sind alles Themen, die auch in der öffentlichen Debatte und auch wenn Mandanten zu uns kommen, das sind immer so Datenschutzthemen in deren Wahrnehmung, aber streng genommen sind das alles UWG-Themen.
Auch da interessiert mich später nochmal sehr genau, warum da die DSGVO nicht greift. Aber lass uns das vielleicht nochmal kurz aufsparen als kleinen Cliffhanger.
Sehr gerne. Und wenn ich das Cliff ein kleines bisschen kleiner machen darf, die DSGVO hat natürlich nichts zu melden. Ja, die spielt da mit rein. Aber die Musik spielt hier maßgeblich halt in den
UWG. Verstehe. Gut, dann welche Gesetze müssen wir noch beachten?
Also wir kommen am BGB nicht vorbei, am bürgerlichen Gesetzbuch. Das regelt ja alles, was rund um den Vertragsschluss, Widerrufsrecht, Kündigung, Verlängerung von Abos, das spielt alles im BGB. Und das hat jetzt auch vor geraumer Zeit nochmal eine Änderung erfahren, eine Ergänzung erfahren durch das Gesetz für faire Verbraucherverträge. Das hat dafür gesorgt, dass einfach nochmal gewisse Regelungen ins BGB aufgenommen wurden, die vor allem für Abo-Unternehmen gelten, weil sie halt das ganze Thema Verlängerung und Kündigung von Abos, sag mal, verbraucherfreundlicher gestaltet haben, was aus Sicht der Abo-Unternehmen, glaube ich, dann gar nicht so begrüßenswert ist oder war. Aber das müssen andere beurteilen.
Ich glaube, das ist so ein klassisches Gesetz gegen die typischen Fitnessstudio-Abos, die man einmal abschließt für die nächsten 15 Jahre und dann im Januar mal zwei Wochen hingeht.
Ja, aber die Leute haben sich, glaube ich, auch wohlgefühlt mit der Fitnessstudio-Karte in der Tasche, weil sie hätten ja jederzeit hingehen können. Aber
allein das baut schon Muskeln auf.
Ja, das ist, man fühlt sich gut, man fühlt sich stark.
Ja, lohnt sich.
Nein, aber das sind so Verbraucherschutzthemen. Da muss man auch klar sagen, ne, dieses ganze Gesetz gegen oder für faire Verbraucherverträge ist Verbraucherschutz. Das heißt, es gilt auch dann nur für Abo-Unternehmen, wenn sie B2C unterwegs sind. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt ein Abo-Modell haben, was B2B funktioniert. Du hattest ja Adobe als Kunden, die ja, glaube ich, maßgeblich.
Nicht als Kunden, aber als Gesprächspartner.
Als Gesprächspartner, Entschuldigung.
Als Kunden vielleicht irgendwann, mal gucken.
Ah, freudscher Versprecher. genau, also wenn du einen klassischen Kunden hast, der ein B2B-Produkt hat, dann sind wir da deutlich freier in der Gestaltung und müssen uns an diese Regelung dann nicht halten.
Gibt es da dann nochmal einen besonderen Gesetzestext, der für B2B-Geschäft gilt?
Es gibt natürlich, je nach Geschäftsmodell, je nach Kontext, je nach Produkt, gibt es unfassbar viele Gesetze, die da irgendwie greifen können. Deswegen tue ich mich sehr schwer da mit einer Antwort. Ich würde sagen, für unseren Kontext hier sind das dann die maßgeblichen Gesetze. Außer, dass wir halt die Verbraucherschutznorm des BGB außer Acht gelassen werden können.
Okay. Wir hatten ja jetzt schon über so ein paar so häufige Irrtümer, Missverständnisse gesprochen, die auch die rechtliche Lage von Abos betreffen. Was sind so drei, die dir immer wieder begegnen und die du jetzt ein und für alle Mal gerne aufräumen würdest?
Ja, also sehr gerne. Das typische Bar- oder Kneipengespräch, wenn Leute rausfinden, dass ich Anwalt bin, der Datenschutz macht, beginnt eigentlich mit einer Hasstirade auf die DSGVO, die ja alles verbietet. Und da muss ich jetzt eine Lanze für brechen, weil die DSGVO durchaus viele Möglichkeiten eröffnet, Daten zu verarbeiten, sie aber ganz häufig schlecht angewendet wird. Mhm. So, und wenn man die Klaviatur spielt, und jetzt möchte ich behaupten, dass wir hier, meine Kolleginnen und Kollegen und ich, das zumindest einigermaßen spielen können, dann geht da auch ganz viel. Es geht nicht alles, ist klar. Also die Wünsche von gewissen Marketingleuten sind, oder die Wünsche des Marketings ganz wertfrei, sind sicherlich weiter, als die DSGVO es häufig zulässt. Aber es geht auch mehr, als viele denken. Und viele Unternehmen sind da wirklich schlecht beraten oder gar nicht beraten vielleicht und nutzen die Spielräume nicht aus. Das ist so echt emotional.
Vorurteil Nummer eins.
Ja, so, Vorurteil Nummer eins. Vorurteil Nummer zwei ist, dass man die DSGVO schon im Griff hat, wenn die Website eine Datenschutzerklärung hat und man als nicht ganz so kleines Unternehmen Datenschutzbeauftragten benannt hat. Das ist etwas, wo wir immer wieder dann dafür werben müssen, dass man noch ein Schrittchen mehr gehen muss, weil die DSGVO maßgeblich davon geprägt ist, Prozesse zu haben, diese nachweisen zu können. Entsprechend gibt es einen Dokumentationsaufwand. Und diese, sagen wir, diese ist nicht die letzte Meile, aber diese letzten Meilen, die gehen viele nicht. Und was sich dann wiederum rächt am Ende des Tages.
Also es geht einfach ganz viel darum, dass man nachweisen kann, dass man sich bemüht hat.
Ja, sehr schön ausgedrückt. Ja.
Okay.
Und genau, was wir halt häufig machen oder häufig hören, wenn Unternehmen zu uns kommen und sagen, wir möchten hier, brauchen Datenschutzbeauftragten, ja, oder wir wollen DSGVO-compliant werden, Komma, können Sie unser Datenschutzbeauftragter werden? Dann sagen wir, klar, machen wir gerne. Und dann erfolgt eine Benennung und dann meldet man das bei der Aufsichtsbehörde und dann ist irgendwie das Thema auch abgehakt bei vielen.
Mhm.
Ja, aber da geht die Arbeit eigentlich erst los.
Ist ja auch eine große Kulturfrage, da möchte ich später auch nochmal ein bisschen tiefer drin einsteigen.
Ja. Das dritte Vorurteil ist meines Erachtens eigentlich das Spannendste, dass B2B-Kaltakquise kein Problem sei. Auch das sind interessante Diskussionen mit Werbetreibenden oder Agenturen, die halt sich darauf spezialisiert haben, Cold Calls zu machen als Callcenter oder im E-Mail-Marketing Dienstleistungen anbieten, wo ich immer wieder das Argument höre, ja, es ist ja B2B. Da gilt es ja, da gibt es ja keine Verbote, die das irgendwie reglementieren. Und das stimmt faktisch nicht. Das ist so eine Urban Legend, die durchs Land wandert. Und faktisch ist es aber so, dass im UWG, wir sprachen drüber, die Regelungen recht klar sind, dass E-Mail-Marketing ganz unabhängig von der Zielgruppe nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Empfängers zulässig ist. Und es gibt einen gewissen Graubereich im Telefonmarketing, der aber viel weniger grau ist, als sich viele wünschen, aber fleißig ausgenutzt wird. Und das ist so ein Feld, wo, glaube ich, einfach die gelebte Wirklichkeit total auseinanderklafft mit der Gesetzeslage. Das aber auch für viele wunderbar funktioniert. Es ist sehr erfolgreich.
Mhm.
Und ich verurteile das auch gar nicht. Ja. Aber das ist so ein Bereich, wo ich auch dann so ganz, auch in der Beratung dann so Glaubenskämpfe ausfechten muss und erstmal klarstellen muss häufig, dass es nicht meine persönliche Meinung ist, sondern es einfach so im Gesetz steht.
Ja gut, aber das Gesetz kann man ja manchmal auch ein bisschen dehnen oder kalkulierte Risiken eingehen. Auch da möchte ich später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Spannendes Feld.
Ja, apropos kalkulierte Risiken. Ich würde jetzt im ersten Teil gerne noch tiefer in den Datenschutz einsteigen, in deine Spezialität. Was mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen ist, immer mal wieder hört man ja von Firmen, die E-Mail-Adressen kaufen wollen, irgendwelche Adresslisten herbekommen sollen. Gibt es irgendein Szenario, in dem das legal ist?
Es ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, das rechtssicher hinzubekommen, weil die Anforderung an eine wirksame Einwilligung, die ich hier brauche, von der Person, dessen E-Mail-Adresse ich hier verkaufe oder ankaufe. Die Hürde ist sehr hoch, hier eine wirksame Einwilligung zu bekommen. Und diese Einwilligung muss, wenn man den Gerichten folgt, so konkret sein, dass sie letztlich auch denjenigen, der mit dieser E-Mail-Adresse wirbt, recht klar benennt. Also dieses klassische Gewinnspiel-Szenario, man gewinnt irgendwo einen Kugelschreiber und gibt dafür seine Daten frei, die man dann per AGB an unbenannte Partner und Sponsoren weitergeben darf, das reicht nicht aus. Also diese Einwilligung wäre nicht belastbar. Mit der kann man nichts anfangen. Entsprechend würde dann datenschutzrechtlich auch der Ankauf dieser Adressdaten oder der Handel mit diesen Adressen unzulässig sein. So, das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt. Man kann da sicherlich auch weitestgehend smart gestalten. Ja, aber so ohne weiteres jetzt irgendwo Adresslisten kaufen und mit denen E-Mail-Werbung betreiben, halte ich für ein riskantes Spiel.
Okay. Dann nochmal grundsätzlich zum Thema Datenschutz. Welche Besonderheiten ergeben sich da, wenn man ein Abo-Unternehmen ist? Also wo gibt es Unterschiede zwischen Abo-Unternehmen und anderen Geschäftsmodellen?
Es gibt keine Unterschiede. Es gibt keine Lex-Abo-Modell irgendwo im Gesetz.
Also ist es kein Unterschied, dass ich quasi eine aktive, langlaufende Kundenbeziehung habe und deswegen die Daten anders verarbeiten darf, als wenn jetzt jemand nur einmal bei mir ein Produkt gekauft hat?
Also ist die Klaviatur des Gesetzes oder der DSGVO, die wir hier spielen können, ist letztlich die gleiche. Und ich gehe mal einen Schritt zurück. Wir reden in der DSGVO, muss ich mal gucken, habe ich eine Rechtsgrundlage, um Daten zu verarbeiten? Mhm. Eine Rechtsgrundlage kann es sein, dass die Verarbeitung erforderlich ist zur Erfüllung eines Vertrages. Mhm. Habe ich also ein einmaliges Geschäft, dann kann ich diese Daten einmalig verarbeiten, um diesen Vertrag zu erfüllen. Mhm. Ja, habe ich ein Abo-Geschäft mit regelmäßig wiederkehrenden Leistungen, dann kann ich die Daten so lange verarbeiten, wie es erforderlich ist, um dieses Abo zu erfüllen. Mhm. Das ist aus rechtlicher Sicht kein Unterschied.
Aber in der Praxis ist dann doch ein recht großer Unterschied, oder?
Vielleicht aus praktischer Sicht. Ja. Ich ergänze den zweiten Punkt, der es vielleicht klarer macht. Neben dieser Rechtsgrundlage gibt es einen Zweckbindungsgrundsatz in der DSGVO. Das heißt, ich darf die Daten nur zu bestimmten Zwecken verarbeiten. Und für jeden Zweck brauche ich eine Rechtsgrundlage. Also Zweck, ich stelle das Abo bereit, damit es genutzt werden kann, ist Vertragserfüllung. Also solange der Vertrag läuft, besteht dieser Zweck und solange kann ich quasi dann die Daten auf dieser Rechtsgrundlage verarbeiten. Wenn ich diese Daten gleichzeitig zu Analysezwecken verarbeiten möchte, dann ist es ein weiterer Zweck, für den ich wieder eine Rechtsgrundlage brauche. Die Verarbeitung zu Analysezwecken ist in der Regel nicht erforderlich zur Bereitstellung des Abos. Mhm. So, das heißt, an dem Punkt biegen wir jetzt quasi anders ab. Wenn ich einen einmaligen Verkauf hatte, einen einmaligen Geschäftskontakt und die Daten habe, im Vergleich zu einem Abo-Modell, was quasi regelmäßig neue Daten generiert, die ich quasi zu Analytics-Zwecken verarbeiten möchte. Mhm. Das heißt, ich brauche eine andere Rechtsgrundlage und da ändert sich das dann. Dann ist die Vertragserfüllung nicht mehr die richtige. Dann muss ich gucken, ob ich über eine Einwilligung gehe oder über eine Interessensabwägung. Oder ich möchte die Daten als Unternehmen zu Marketingzwecken verarbeiten und E-Mails schicken. Ja, dann habe ich andere Möglichkeiten meiner laufenden Geschäftsbeziehung im Vergleich zu einem einmaligen Deal. Aber es ist alles sehr ähnlich. Also ich kann auch mit einer einmaligen Transaktion die Daten danach noch zu anderen Zwecken weiterverarbeiten, wenn ich das vernünftig gestalte von Anfang an.
Was heißt vernünftig gestalten in dem Fall?
Also wir sprachen ja schon über Zwecke. Mhm. Ja, und letztlich muss das Unternehmen bei Erhebung der Daten festlegen, zu welchen Zwecken diese Daten verarbeitet werden sollen. Es ist immer einfacher, das am Anfang zu gestalten, im Vergleich zu einem Kurswechsel, wo ich nachträglich die Daten, die schon da sind, zu anderen Zwecken verarbeiten möchte. So eine Zweckänderung ist sehr kompliziert, rechtlich gesehen.
Das sind dann immer die E-Mails, wenn mir irgendein Anbieter, wo ich mich vor 5 Jahren mal registriert habe, eine E-Mail schickt, wichtige Informationen und zur Datenschutzerklärung hat sich geändert. Und ich mir denke, ja, keine Ahnung, wer ihr seid, aber macht mal.
Genau, und wo hast du meine Adresse her?
Genau.
genau, das ist so eine Auswirkung einer solchen Zweckänderung, dass man dann neu informieren muss. Das heißt, gestalten bedeutet für mich idealerweise in der Konzeption eines Angebots, in der Konzeption einer Lead-Generierungsmaßnahme schon zu überlegen, was will ich mit den Daten, wie sieht der Lifecycle aus, was könnten vielleicht noch für Anforderungen bestehen, wenn ich diese Daten erstmal habe? Und das idealerweise von Anfang an transparent kommunizieren. Das ist ganz wichtig, Transparenzgebot, also Datenschutzerklärung, ordentlich gestalten, alles schon drinstehen haben. Dann gucken, wenn ich eine Einwilligung brauche für gewisse Datenverarbeitungen, dass die auch dann wirklich alle Zwecke umfasst, mit denen wir arbeiten wollen, dass die verständlich ist. Da kann man also eine Menge machen am Anfang, um das zu steuern.
Du hast in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass es darum geht, dass man seine Datenbasis bewirtschaften kann. Wie setzt man das am saubersten auf? Also heißt das irgendwie, was muss in die AGBs sein, was muss in die Datenschutzerklärung, was sind so die wichtigsten Punkte, dass ich wirklich über Jahre hinweg mein Geschäftsmodell dann auf diesen Daten aufbauen kann?
Es kommt auf die Rechtsgrundlage an. Ja, also wenn wir über Datenbewirtschaftung sprechen, dann ist es in der Regel, reden wir nicht mehr über die reine Vertragserfüllung. Mhm. Ja, das heißt, die Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung fällt schon mal raus. So. Es bleibt dann die Rechtsgrundlage der Interessensabwägung. Da werden die Interessen des Unternehmens abgewogen mit den gegenläufigen Interessen der betroffenen Person. Also das Unternehmen möchte gerne die Daten möglichst intensiv auswerten und möchte sie gerne zu Marketingzwecken nutzen, als Beispiel. Die betroffene Person hat vielleicht das Interesse, dass die Daten nicht ausgewertet werden und möchte vielleicht keine Werbung bekommen. Deswegen muss man die Argumente pro und contra in die beiden Waagschalen werfen und gucken, was überwiegt. Und wenn die Interessen der betroffenen Person nicht überwiegen, im Gegensatz zu den Interessen des Unternehmens, dann ist die Datenverarbeitung zulässig.
Was wäre das für ein Fall? Also wann passiert das?
Also häufig sind Datenverarbeitung wie Data Warehousing, Data Lakes, das wird alles auf Interessensabwägungen gestützt, wenn es durchgeführt wird. Und wir sind in diesem Werbemarkt und im Analytics-Markt ganz häufig in Interessensabwägungen unterwegs. Das nimmt aber langsam ab. Also das zu Beginn der DSGVO war das so die Killer-Norm, in der man alles machen konnte. Mhm. Und mittlerweile haben die Gerichte das doch einigermaßen nachgezogen und sind auch weiterhin dabei, den Spielraum für Unternehmen hier zu verkleinern und die Rechte der betroffenen Personen zu stärken, wo wir dann beim Verbraucherschutz wären halt auch. Ne?
Das heißt, als Unternehmen müsste ich in dem Fall nachweisen können, dass mein Geschäftsmodell nicht funktioniert, wenn ich diese Daten nicht in dieser Weise verarbeiten kann. Also klassisches Beispiel ist wahrscheinlich, wenn mein Geschäftsmodell auf Werbung basiert, dann muss ich bestimmte Formen von Targeting und Tracking einbauen, damit das funktioniert. Oder verstehe ich das falsch?
Ja, wir steigen jetzt sehr tief ein. Also das ist erstmal ein legitimes Interesse. Mhm. Punkt. So, das ist quasi Schritt 1. Es kann aber alles, also alles, was wirtschaftlich Sinn macht für Unternehmen, ist erstmal legitim. Mhm. So. Und jetzt beginnt erst die Interessenserwägung. Jetzt muss geguckt werden, ob dieses Interesse, dieses legitime Interesse, quasi nicht überlagert wird durch die gegenläufigen Interessen. Und da kommt es sehr darauf an, wie intensiv die Daten verarbeitet werden. Und das kann ich zum Beispiel steuern. Also ich kann auf der einen Seite, kann ich die Erwartung der betroffenen Person steuern. Ja, also je transparenter ich das Ganze mache, je klarer einer betroffenen Person bei Erhebung der Daten schon ist, was damit passiert, desto besser kann ich quasi die Erwartung steuern. Und das ist quasi ein ganz wichtiger Hebel in einer solchen Interessensabwägung. So, das muss ich natürlich vorher machen, kann ich nicht später machen. Und dann ist es auch ein großer Unterschied, ob ich die Daten wirklich alle als Klardaten jetzt verarbeite oder ob es mir vielleicht reicht, die Metadaten zu haben, ob es mir reicht, die Daten vielleicht vorher zu anonymisieren und jetzt mit einem Datenpool zu arbeiten, der alle Informationen enthält, aber keinen Rückschluss mehr auf die natürliche Person, die die Daten mal bereitgestellt hat. Mhm. Das hängt jetzt sehr davon ab, was man vorhat als Unternehmen. Und je datensparsamer ich das gestalte, desto mehr Schutzmechanismen ich schaffe für die betroffene Person, desto eher ist es dann auch berechtigt.
Okay. Gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Unternehmen, die sich da besonders klug aufstellen, wo du sagen würdest, die haben jetzt aus deiner Perspektive eine besonders schlaue Datenschutzstrategie? Also natürlich alle eure Kunden, aber auch mal abseits davon, vielleicht auch von den Großkonzernen, von denen man sich was abschauen kann.
Also ich möchte jetzt ungern Namen nennen, aber es gibt Unternehmen, die das einfach sehr smart machen. Ich sag mal als ein Beispiel, ja. Die meisten Daten, die Unternehmen erheben, erheben sie halt in der Tat über die Website, wenn Daten irgendwie digital beim Website-Besuch irgendwie hinterlassen werden. Wir haben schon gehört, oder wir wissen, kennen alle die Cookie-Banner auf deutschen Websites. Und dort gibt der User eine Einwilligung. Diese Einwilligung ist zweigeteilt häufig. So, einmal ist es die Einwilligung für den Zugriff aufs Endgerät, ja, dass der Cookie überhaupt gesetzt werden darf. Und das zweite ist dann die Einwilligung, die quasi da mitschwingt, in die Verarbeitung der Daten. Eine DSGVO-Einwilligung. So. Und jetzt gibt es Unternehmen, die da sehr, sehr viel Wert drauf legen, das sehr smart zu trennen. Das heißt, sie holen eine Einwilligung ein in die Verarbeitung, in die Erhebung der Daten. Ja, dass überhaupt der Cookie gesetzt werden darf.
Ja.
Und dass die Daten erhoben werden dürfen. Damit endet aber die Einwilligung auch schon. Und wenn die Daten erstmal da sind, ändern sie die Rechtsgrundlage und verarbeiten die Daten dann weiter auf Basis einer Interessensabwägung.
Verstehe ich noch nicht hundertprozentig.
Den Sinn dahinter oder das Prinzip?
Den Sinn dahinter.
Okay. Der Sinn dahinter ist, dass ich eine Einwilligung widerrufen kann. Jederzeit. Das heißt, wenn der User die Einwilligung widerruft, dann ist die Rechtsgrundlage weg und die Datenverarbeitung bricht in sich zusammen.
Ja.
Wenn ich das vermeiden möchte, muss ich also eine andere Rechtsgrundlage finden und kann nicht über die Einwilligung gehen.
Mhm.
So. Wenn ich mir also die Mühe mache, bei Erhebung der Daten nicht die Cookie-Einwilligung mitzunehmen für die Datenverarbeitungseinwilligung, sondern zu sagen, ich erhebe die Daten nur, bis ich sie habe. Wenn die Einwilligung widerrufen wird, dann passiert ja nichts, die Daten sind ja da.
Mhm.
Dann darf ich nicht nochmal erheben bei dieser Person.
Ja.
Ja? Aber die Daten, die da sind, bleiben unberührt, weil ich da eine andere Rechtsgrundlage habe, die stabiler ist. So, und die Interessensabwägung ist deutlich stabiler als die Einwilligung. Da kann man auch widersprechen, aha, aber der Weg ist sehr, sehr weit, bis so ein Widerspruch durchgeht. Und damit schaffe ich mir eine Datenbasis Unternehmen, mit der ich langfristig arbeiten kann und die nicht durch jedes Opt-out eines Kunden und durch jeden Werbewiderruf auseinanderbricht.
Okay,
das ist jetzt sehr kleinteilig, ne?
Ja, ja, ja.
Ein bisschen nerdig vielleicht, aber das ist sehr schlau.
Okay, ja, nehme ich auf jeden Fall mal mit. Auf der anderen Seite, also jetzt haben wir über Unternehmen, die sich smart aufstellen, gesprochen. Was sind so Horrorgeschichten, die dir mal begegnet sind? Also wo Unternehmen irgendwie so vielleicht dumme Grundsatzfehler gemacht haben und plötzlich dann ihre Geschäftsgrundlage, ihren Datenschutz verloren haben, weil sie irgendwo was falsch formuliert haben oder was vergessen haben.
Also aber so richtig Horrorgeschichten, klingt ein bisschen hart, ne? Haben wir wahrscheinlich nicht. Was schade ist, ist, wenn wir Unternehmen beraten, wo wir sehen, dass die auf einem ziemlich großen Datenpool sitzen, können sie einfach halten, die haben viele Adressen,
mhm,
ja, und viele E-Mail-Adressen und haben die auch über Jahre wirklich akribisch gesammelt und aufgebaut, also nicht gekauft, sondern wirklich eine gute Datenbasis geschaffen. Aber dann, sagen wir mal, die Einwilligung, die ich dafür brauche, irgendwo in AGB versteckt. Und das so schlecht gestaltet, dass das im Grunde alles nicht hält.
Mhm.
Und wenn man dann jetzt in der Nachschau kommt und auch als neuer Berater da reingeht und als erstes offenbaren muss, dass diese Daten zwar jetzt schön und gut sind, aber wie wir gerade gehört haben, ich eine Rechtsgrundlage brauche und die Rechtsgrundlage, die hier genutzt wurde, schlecht gestaltet war, dann sind die Daten eigentlich nicht mehr zu bewirtschaften.
Mhm.
Und dann liegen da im Grunde Jahre von Arbeit und wertvolle Leads liegen brach und das Unternehmen muss dann für sich entscheiden,
gehe ich das Risiko ein?
Wie compliant will ich sein?
Mhm. Kann man sich das im Nachhinein dann irgendwie nochmal einholen oder ist da wirklich alles schon verloren?
Also theoretisch geht das, ne? Man könnte jetzt auf die Kundinnen und Kunden zugehen und nochmal ein Opt-in einholen und das Ganze heilen. Ich bin jetzt kein Experte für Opt-in-Quoten, aber was ich so höre, ist das eine gute Maßnahme, um den Datenstand zu dezimieren.
Ja, definitiv.
Deswegen ist das einfach nicht praktikabel. Und je nachdem, was ich mit den Daten machen möchte, brauche ich ein Opt-in. Ne, wir haben schon, ne, wenn ich jetzt wirklich wieder in Richtung Direktmarketing gehen möchte mit den Daten, dann komme ich nicht drum rum, ich brauche eine Einwilligung.
Was auch ein Begriff ist, der immer mal wieder fällt in der Diskussion, wenn wir jetzt auf die technische Seite gehen. Du hast jetzt schon über Data Warehouses, Data Lakes gesprochen, aber es gibt auch noch den Begriff der Customer Data Plattform, also CDP kurz gesagt. Würdest du uns mal kurz sagen, was es damit genau auf sich hat, wann man das braucht und wo auch der Unterschied zu einem Data Warehouse liegt?
Also ich bin kein Marketing-Experte, deswegen hast du wahrscheinlich Podcast-Gäste gehabt oder noch vor dir, die das viel besser erklären können. Der größte Unterschied ist, oder was ein CDP ausmacht, ist, dass die Daten aus verschiedenen, oder die personenbezogenen Daten, fangen wir so rum, dass die personenbezogenen Daten aus verschiedenen IT- und Software-Systemen quasi zusammengezogen werden, damit ich alle Daten zu einer Person an einem Ort zentral habe. Dadurch kriege ich ein sehr sauberes Profil und habe nicht verschiedene Silos, in denen die Daten schlummern. Das ist aus Marketing-Gesichtspunkt natürlich toll, weil ich sehr tiefe Insights in meinen Kunden bekomme. Es geht ein bisschen konträr zu dem, was das Recht will. Das Recht möchte ja im Grunde den Kunden oder die betroffene Person maßgeblich schützen und verfolgt da eher einen Datenminimierungsgrundsatz. Und hier werden halt schon sehr viele Daten verkettet, sagt man. Ne? Da wird alles zusammengezogen und dann gibt es dann irgendwie neue Informationen. Ich sehe da draußen auch Lösungen am Markt, die das im Grunde jetzt wieder umdrehen und sagen, alles klar, wenn ich jetzt quasi alle Daten einer Person an einem zentralen Ort habe, kann ich zum Beispiel Betroffenenrechte natürlich sehr easy gewähren. Wenn also diese Person Auskunft verlangt, dann ist das eine Kleinigkeit, ein vollständiges Datenbild zu geben im Rahmen einer solchen Auskunft. Da lohnt es sich wieder, eine gute Datenbasis zu haben.
Ja.
Oder auch Löschung von Daten würde natürlich viel einfacher gehen, wenn ich ein System habe, wo ich lösche und jetzt nicht aus 5, 6 verschiedenen Systemen mir die Daten zusammensuchen muss. So kann man es drehen, wie man möchte. Ne? Also es kommt sehr auf den Anwendungsfall an. Und aus anwaltlicher Sicht würde ich jetzt gucken, dass man diese betroffenen Rechte immer in den Vordergrund stellt, wenn es darum geht, so ein System zu etablieren und damit das im Grunde gut promoten kann, auch einer Aufsichtsbehörde gegenüber.
Da sind wir jetzt auch schon wieder bei dem Thema so Theorie und Praxis. Und in der Praxis habe ich oft den Eindruck, eben durch diese Silos, weil man so viele verschiedene Tools benutzt, so viel Software-as-a-Service-Lösungen, dass die Kundendaten oft so zerstreut liegen, dass man im Zweifel selbst gar keinen Überblick hat, welche Daten man über einen Kunden hat. Was würdest du empfehlen, wie man mit so einer Infrastruktur umgeht?
Es ist datenschutzrechtlich immer eine Herausforderung, vor allem wenn es wieder um diese betroffenen Rechte geht. Hm? Ja, die betroffenen Personen können ja Auskunft verlangen und dann interessiert es nicht, in wie vielen Systemen die Daten sind. Die Auskunft muss vollständig sein. Mhm. Um das zu gewährleisten, braucht man dann eine umso bessere Dokumentation. Ich muss umso besser Prozesse schaffen, die quasi es erlauben, in jedes Silo reinzugucken die Daten rauszuziehen. Ich muss Prozesse schaffen, diese Daten irgendwie auch wieder zu löschen, dann wiederum für jedes System isoliert. Also das, die Herausforderung aus datenschutzrechtlicher Sicht ist dann, trotzdem so eine Struktur zu schaffen und so eine Transparenz auch als Unternehmen zu schaffen, die im Zweifel, das zeigt dann auch unsere Erfahrung, einfach mit sehr, sehr viel Manpower teuer eingekauft wird.
Also es ist auch wieder die Frage, macht man es einmal teuer und baut eine technische Infrastruktur dafür oder macht man es langfristig teuer und baut viele Menschen dafür auf?
Genau, also es ist einfach sehr zeitaufwendig, es ist total fehleranfällig. Mhm. Das erleben wir immer wieder, dass dann Auskünfte erteilt werden, auch dass Daten gelöscht werden, aber dann ein Datentopf übersehen wurde. Und genau da passiert dann die Datenpanne natürlich irgendwann. Und dann erfährt die betroffene Person, dass die Daten doch noch da waren und dann kommt man in Erklärungsnot. Das kann man alles vermeiden, wenn man das sauber aufbaut. Und vor allem, wenn man auch neue Systeme dazu packt. Also selbst wenn man nicht die ganze Infrastruktur von heute auf morgen umbaut, aber ein neues System quasi anschafft, dass man das gleich mitdenkt, wie man die Daten auch wieder los wird.
Mhm. Wir hatten vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass Datenschutz vor allem auch eine Kulturfrage ist. Was sind deine Erfahrungen, wie man Datenschutz in einer Unternehmenskultur so verankert, dass jeder Mitarbeitende bei jeder Entscheidung, die er trifft, von Anfang an darauf achtet, das rechtssicher zu machen?
Also erstmal sehen wir, dass Datenschutz da gut funktioniert, wo es wirklich vom Top-Management gebackupt ist. Ja, also das Gegenbeispiel sind einzelne engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die versuchen, Datenschutz gegen die Unternehmensführung zu betreiben. Das funktioniert nicht. Das ist für alle Beteiligten unglücklich. Also wenn es da einfach eine strategische Ausrichtung gibt, dass Datenschutz eine gewisse Wichtigkeit hat, dann hilft das schon mal enorm, das ist die Grundvoraussetzung. Und dann kann man natürlich viel über einfach Awareness machen. Ne? Also ich bin jetzt kein Freund davon, Unternehmen von heute auf morgen datenschutzrechtlich auf links zu drehen, aber quasi ein Grundverständnis zu schaffen, was das Anliegen des Datenschutzes ist, das Grundverständnis zu schaffen, an welchen Punkten Datenschutz mitgedacht werden muss. Wenn man das in den richtigen Stellen verankert, dann hat man schon eine ganz gute Chance, dass es funktioniert.
Was sind da die richtigen Stellen? Also bei der Zeit wird es, glaube ich, beim Onboarding als fester Bestandteil aufgenommen. Ist das so ein wichtiger Punkt oder braucht man so jährliche Rituale, dass man immer wieder auf den aktuellsten Stand gebracht wird?
Es kommt sehr auf die Zielgruppe an. Also ich denke mal, so ein niedrigschwelliges Awareness-Training in die Fläche sollte regelmäßig stattfinden, ohne den Anspruch zu haben, aus jeder Mitarbeiter und jedem Mitarbeiter einen Datenschutzspezialisten zu machen. Da geht es wirklich um die Red Flags. Dass man das erkennt. Und dann gibt es einfach Abteilungen, die mehr Berührungspunkte haben. Also Customer Service muss vertraut sein mit betroffenen Anfragen von Kundinnen und Kunden. Mhm. Die müssen die erkennen. Das ist die größte Kunst, erstmal zu sehen, hier ist ein DSGVO-Anspruch, hier möchte jemand was, hier läuft jetzt also auch eine Frist. Ja, und dann im Grunde den ersten richtigen Schritt zu tun, wie auch immer der dann aussieht im Prozess. Ja, welche Stelle dann zuständig ist oder der externe DSB oder wer auch immer. Dann ist es in der Entwicklung total sinnvoll, über Privacy by Design zu sprechen und über gewisse Prinzipien des Datenschutzes und auch dann wiederum Anforderungen, was vielleicht ein Tool oder eine Software nach hinten raus noch für weitere Anforderungen erfüllen muss, um Daten auch wieder zu minimieren, um Daten wieder loszuwerden. Also da muss man einfach mal aufs mit einem klaren Blick aufs Unternehmen gehen, durch die Abteilung schauen und schauen, wer sitzt an Schnittstellen oder an einer neuralgischen Position, wo wir quasi mit wenig Aufwand, wo wir wenig Leute für brauchen, die wir quasi schulen müssen, trotzdem hohes Level dann an Datenschutz reinbekommen.
Um jetzt mal das Datenschutzthema fürs Erste abzuschließen. Die DSGVO wurde, wenn ich mich recht erinnere, im Mai 2018 eingeführt. Mittlerweile sind das fast 4 Jahre oder fast 5 Jahre, wo sie im Einsatz ist. Du hast auch selbst bei einem DSGVO-Kommentar mitgeschrieben. Wie ist so dein Zwischenfazit bisher? Also findest du, es ist ein sinnvolles, gut gemachtes Gesetz, das in der Praxis hilft? Oder, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, in der Bar hörst du dir immer die Hasstiraden an. Bist du ein Verteidiger der DSGVO?
Es gibt Licht und Schatten. Also die DSGVO hat auf jeden Fall einen globalen Standard gesetzt, an dem sich jetzt gerade viele andere Rechtsordnungen orientieren. Also wenn man das neue brasilianische Datenschutzrecht sich anschaut, dann ist da sehr viel DSGVO drin. Wenn wir einen Blick in die USA werfen und gucken, was Kalifornien, Colorado und andere Staaten da gerade machen, dann wurde sich schon das Beste aus der DSGVO da abgeguckt. Also es hat, kann nicht sagen, dass es nicht erfolgreich sei. Und ich glaube auch, dass andere Staaten jetzt nicht ohne Grund sich so ein Framework dann angucken und gucken, was da eigentlich gemacht wurde in Old Europe und wie man damit umgeht. Also das, glaube ich, schon ist eine große Errungenschaft. Und die Harmonisierung jetzt mal allein für den europäischen Markt ist, glaube ich, auch für viele Unternehmen einfach von Vorteil. Dass man, wenn man in Deutschland jetzt Daten verarbeitet und, sagen wir mal, seinen Sitz in Deutschland hat und europaweit agiert mit seinem Geschäftsmodell, dann muss ich mich erstmal nur, dann kann ich darauf vertrauen, dass ich europaweit jetzt compliant bin. Ist auch erstmal ein großer Vorteil, ja, das spart auch enorme Kosten. So, es gibt dann aber an gewisse Bereiche, wo die Datenschutzgrundverordnung sicherlich vor allem kleine Unternehmen einfach vor bürokratische Herausforderungen stellt, wenn wir über die ganze Dokumentation nachdenken, Verarbeitungsverzeichnisse und sowas, Datenschutzfolgenabschätzungen durchführen. Das sind Dinge, die häufig dann auch einfach nicht gemacht werden, weil einfach die Ressourcen fehlen. Und ich denke, da könnte die Datenschutzgrundverordnung noch ein bisschen schlanker werden in solchen Fällen.
Siehst du da eine Chance, eine Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie in den nächsten Jahren nochmal Anpassungen kommen?
Ich glaube nicht. Es gab vor geraumer Zeit eine Erhebung durch die EU, um das einfach mal zu gucken, wie weit die da so sind und was man vielleicht verbessern kann. Da war das auch ein wesentlicher Punkt, vor allem die Entlastung kleinerer Unternehmen. Mhm. Und es wurde sich dagegen entschieden, die Verordnung zu ändern. Vielmehr haben im Grunde die Aufsichtsbehörden den Auftrag bekommen, stärker zu unterstützen. Das haben die auch gemacht. Also es gibt, wenn man jetzt als Verein seine Datenschutzdokumentation auf die Beine stellen möchte, dann gibt es da sehr gute Vorlagen, die man mit wenig Aufwand anpasst, und dann passt das auch. Und die Behörden gehen da auch mit Augenmaß vor. Also wenn ein Handwerksbetrieb jetzt kein tolles Verarbeitungsverzeichnis hat, dann kriegt er auch kein Bußgeld.
Okay, okay. dann will ich jetzt gerne nochmal in den Bereich UWG springen. Also UWG ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Und da gibt es so einen Paragraphen, der gerne auch von juristischen Laien so als Totschlagargument für vieles genommen wird, nämlich der Paragraph 7 Absatz 3 des UWG. Was regelt der und was regelt er nicht?
Ja, schöne Frage. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Norm. Also im Paragraph 7 UWG ist, sagen wir mal, sind die Normen drin, die wir fürs Direktmarketing heranziehen. Der Paragraph 7.3 enthält eine Ausnahme für E-Mail-Marketing und danach dürfen Unternehmen E-Mail-Adressen für eigene ähnliche Produkte, also für die Werbung, sie dürfen E-Mail-Adressen nutzen für Werbung für eigene ähnliche Produkte. Der Paragraph 7.3 UWG enthält 4 Voraussetzungen, die alle vorliegen müssen. Wenn eine fehlt, dann kann ich mich nicht auf diese Norm berufen. Sondern das eine ist, dass die E-Mail-Adresse im Zuge eines Verkaufs oder des Kaufs einer Ware oder Dienstleistung erhoben wurde. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Transaktion. Das muss aber kein Verkauf sein, der wo Geld geflossen ist. Also sagen wir mal, ein Nutzungsvertrag, der geschlossen wird. Ich habe vielleicht ein Abo-Modell und das ist Freemium und ich muss jetzt nicht zahlen, dann ist das trotzdem ein Verkauf in diesem Sinne oder es kann ein Verkauf sein in diesem Sinne. Und diese Direktwerbung muss für eigene ähnliche Produkte erfolgen. Das heißt, ich kann diese Adressen jetzt nicht verkaufen, ich kann nie Adressen ankaufen und dann die dafür nutzen. Ich muss schon gucken, dass es meine Produkte sind oder Dienstleistungen. Und diese Ähnlichkeit ist sehr eng gefasst. Da ist im Grunde, da spielt nachher die Musik. Also es geht so weit, dass Gerichte sagen, wenn ich ein Jagdgewehr gekauft habe, dann ist ähnlich vielleicht noch ein Fernrohr, aber die Jacke, die Jagdjacke nicht.
Okay, okay.
So, das wird natürlich in der Praxis viel weiter gedehnt. Ja, und jetzt gibt es immer wieder mal Urteile, aber auch nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Riesenthema wäre. Aber da sehe ich schon, dass da auch wieder so ein bisschen die Auslegung der Gerichte nicht die gleiche ist wie die Auslegung der Unternehmen, was diese Ähnlichkeit angeht. Dann ist wichtig, dass das nur so lange gilt, wie die betroffene Person nicht widersprochen hat. Das heißt, sobald jemand sagt, ich habe da keinen Bock drauf, dann muss man da auch sich dran halten, das berücksichtigen. Und das ist der Punkt, woran die meisten Unternehmen scheitern, das ist der letzte, dass die betroffene Person, also der Empfänger der E-Mail-Adresse, der E-Mail hier, bei Erhebung der Daten darüber informiert worden muss. Ja, das Gesetz sagt hier, bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung muss deutlich auf das Widerspruchsrecht hingewiesen werden. Wenn ich das also vergesse, ganz am Anfang, dann kann ich auch mit 7.3 nichts anfangen. Und das sehen wir auch wieder häufig. Also wir raten immer sehr dazu, die Voraussetzung, dieses Widerspruchsrecht zumindest irgendwo stehen zu haben. Das ist keine Garantie, dass es dann hält. Ne? Weil wenn wir AGB schreiben, wir schreiben es immer mit rein. Mhm. Wenn wir Datenschutzerklärungen schreiben, wir schreiben es immer mit rein. Damit es schon mal irgendwo steht. Wie gesagt, das heißt nicht, dass es dann hält. Man muss das schon ein bisschen ordentlicher machen. Aber dann, das ist zumindest ein wichtiges Kriterium. Und auch da lohnt es sich, schönes Beispiel eigentlich, da lohnt es sich, frühzeitig sich Gedanken zu machen. Weil man kann es nicht heilen. Ne, wenn die E-Mail-Adresse erstmal da ist, dann komme ich nicht mehr rein in die Norm.
Und häufig wird das ja auch bei Newslettern genutzt, ist dann quasi die Newsletter-Bestellung dieser Verkauf, von dem du gesprochen hast, der meistens dann kostenlos ist.
Da brauche ich dann diese Ausnahme nicht. Mhm. Also wenn ich die Newsletter-Einwilligung ist ja die Einwilligung. Mhm. Und auf der Basis verschickt wird der Newsletter verschickt. Das richtet sich nach 7.2.
Okay, okay.
UWG. diese Sondernorm des 7.3 UWG brauche ich nur, wenn ich keine Einwilligung habe.
Okay, okay.
Ja, das also ist die einzige Möglichkeit, ohne Einwilligung Direktmarketing zu machen.
Mhm. Wunderbar. Und da nochmal eine technische Frage. Also wie dokumentiere ich das ganz genau? Also wie weise ich im Zweifelsfall diese Einwilligung nach? Weil das Internet ist schnelllebig, den Text auf meiner Website passe ich im Zweifel in ein paar Sekunden an. Wie kann ich nachweisen, dass jemand vor 7 Jahren genau dieses Häkchen mit diesem Text angeklickt hat?
Gute Frage. Die Antwort wird dir nicht gefallen. Also das Double Opt-in-Verfahren hat sich, glaube ich, mittlerweile durchgesetzt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich erstmal nachweisen kann, dass die Person, die diesen Newsletter bekommt, auch die gleiche Person ist, die zumindest Zugriff auf das Postfach hat.
Mhm.
Ja, das heißt, jemand meldet sich an, ich schicke so eine Bestätigungsmail raus, der muss noch auf den Link klicken und erst dann ist er quasi subscribed.
Ja.
So, das ist Schritt 1. Dann, diese Datei muss ich aufbewahren. Ja, also diese Double Opt-in, dieses Double Opt-in-File, das brauchst du, inklusive Timestamp und allem, was du da irgendwie drin haben kannst. IP-Adresse, je mehr, desto besser.
Mhm.
Und du hast es gerade schon angesprochen, den Einwilligungstext, der zu dem Zeitpunkt galt, das musst du auch nachweisen können. Du musst schon auch, sag mal, nach zumindest 4-5 Jahren im Zweifel einem alten, gebrechlichen Richter, der selten ins Internet geht, nachweisen, dass du diese Einwilligung hattest.
Mhm.
Und da brauchst du eine saubere Dokumentation.
Okay, also Dokumentation ist, glaube ich, eins der meistgenutzten Begriffe.
Absolut, Datenschutz, das Datenschutzrecht lebt von Transparenz und Dokumentation.
Okay.
Wer schreibt, bleibt. Ich hasse dieses Sprichwort, aber es stimmt.
Ja, ja, ich glaube. Dann würde ich gerne jetzt mal einen Sprung machen aus deiner Comfortzone heraus, nämlich ins Vertragsrecht, nicht mehr Datenschutzrecht. Und zwar will ich da jetzt nicht ganz tief einsteigen. Wir hatten nur vorhin über das Gesetz für faire Verbraucherverträge gesprochen, das jetzt, glaube ich, dieses Jahr neu gestartet ist oder vor kurzem neu gestartet ist.
Genau, es hat verschiedene Schwellen, also verschiedene Zeitpunkte, wo gewisse Regeln in Kraft getreten sind. Ich glaube, mittlerweile ist es vollständig in Kraft.
Okay. Was genau hat sich dadurch geändert, also jetzt mal insbesondere auf Abo-Unternehmen bezogen? Was muss man jetzt ändern?
Ja, ich glaube, die maßgebliche Änderung ist, dass sich Abos nach Ablauf der Grundlaufzeit nicht mehr, sagen wir mal, um ein Jahr verlängern dürfen, sondern in einer automatischen Verlängerung nur noch um einen Monat. Ja, also letztlich laufen die unbefristet. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass die Kündigungsfrist von, ich glaube, 3 Monaten auf 1 Monat verkürzt worden ist. Früher war es ja so, dass so ein Vertrag dann hat man vielleicht einen 2-Jahres-Handyvertrag geschlossen und dann hat er sich immer um ein Jahr verlängert. Mhm. Und dann musste ich 3 Monate vorher kündigen, sonst war die nächste Verlängerung schon wieder aktiv. So, das ist deutlich verkürzt worden. Das ist, glaube ich, die größte Änderung.
Was ich auch noch gehört hatte, ist, dass man jetzt mit wenigen Klicks kündigen können muss. Also nicht mehr irgendwie auf einer Website nach 5 FAQ-Seiten irgendwo eine Telefonnummer, bei der man anrufen muss, damit man dort nochmal einen Link gesagt bekommt, auf den man draufklicken muss, der dann nochmal von der Mutter bestätigt werden muss. Was bedeutet das konkret?
Genau, dieser sogenannte Kündigungsbutton muss präsent sein, den darf ich auch nicht, glaube nicht hinter einem Login-Bereich irgendwie groß verstecken, sondern ich muss sehr schnell als User die Möglichkeit finden, hier zu kündigen. Zu den Details bin ich aber ehrlich gesagt überfragt, da habe ich andere Spezialisten hier, die sich um solche Themen kümmern. Und da bin ich nur bedingt auskunftsfähig.
Für Abo-Unternehmen ist es ja jetzt erstmal nicht das Gesetz, was man sich gewünscht hätte. Hast du irgendwelche Tipps, irgendwelche Empfehlungen, wie man trotzdem sicherstellen kann, dass die Kunden möglichst lange bei einem bleiben?
Also eine rechtliche Möglichkeit besteht halt darin, den Kunden einen neuen Vertragsschluss zu kriegen.
Das heißt, wenn O2 mich nach einem Jahr anruft und mir tolle neue Konditionen anbietet, dann machen sie das wahrscheinlich nicht nur, weil sie mich besonders mögen, sondern auch, weil sie meine Vertragslaufzeit wieder erhöhen wollen.
Genau, weil das dann im Grunde ein neuer Vertrag ist, der wieder eine Grundlaufzeit hat, der dann nach Ablauf dieser Laufzeit wieder in diesen Monatsrhythmus übergeht. Und alles andere ist dann Kundenbindung, glaube ich.
Dann würde ich kurz vor unseren Abschluss fragen, gerne nochmal so ein paar Praxistipps von dir hören. Und zwar, ich hatte jetzt in der Vergangenheit auch oft mit Anwälten zu tun und man kriegt ja eigentlich selten so ein ganz klares Go for it, mach das. Man kriegt ja meistens irgendwie so ein kommt drauf an und irgendwie so viele, viele Graubereiche. Was ist deine Empfehlung? Wie trifft man eine gute Abwägung, wenn es nicht ganz klar ist, was jetzt die richtige oder die falsche Strategie ist?
Also ich sehe unseren Job ganz häufig darin, dass wir die Entscheidungsträgerinnen und Träger erstmal in die Situation versetzen, dass sie überhaupt entscheiden können, dass sie das Risiko begreifen und auf dieser Basis dann genau diese Abwägungsentscheidung treffen können. Da kann ich jetzt die Risiken besser benennen, wenn es viele Urteile gibt. Da, wo es wenig Urteile gibt, ist das natürlich alles auch für mich schwierig vorherzusehen. Das ist aus Beratersicht einigermaßen undankbar. Mhm. Andererseits bietet es auch wieder viel Spielraum. Ja, und dann hängt es sehr davon ab, wie risikoaffin man gegenüber ist. Und das gilt es dann einfach rauszufinden. Ne? Und dann muss man schon gucken. Also es gibt vielleicht rechtliche Anforderungen, die wenig Risiken in sich tragen, wenn man sich nicht dran hält, die vielleicht auch ein eher geringes Aufdeckungsrisiko haben. Und auf der anderen Seite stehen vielleicht hohe wirtschaftliche Vorteile, wenn das Unternehmen so weitermacht wie vorher, dann kann ich das dem Unternehmen versuchen, so gut es geht zu erklären, diese Risiken einschätzbar zu machen. Aber diese Einschätzung und was dann überwiegt und wie compliant man werden möchte und wie sicher man in diesen Themen auch sein möchte, wie viel Angriffsfläche man sich vielleicht bieten möchte, diese Entscheidung kann ich nie abnehmen.
Also du kannst nur möglichst gute Informationen liefern. Würdest du generell sagen, also kann man überhaupt 100% datenschutzkonform sein oder ist es immer ein gewisses Risiko? Weil manche der Anforderungen sind in der Praxis einfach äußerst schwierig, äußerst teuer, äußerst aufwendig.
Also ich kenne jetzt kein Unternehmen oder wenig Unternehmen, die jetzt wirklich bis in die letzte Verästelung 100% datenschutzkompliant sind. Das geht sicherlich, hängt auch vom Geschäftsmodell wieder ab. Also wenn ich mit Daten viel zu tun habe, dann wird es schwieriger, als wenn man jetzt Offliner ist. Es ist auch dynamisch, muss man auch ganz klar sagen. Also eine Datenschutzerklärung, die vor 4 Jahren 100% rechtmäßig war, ist heute 100% falsch. Also nicht zu 100%, aber da ist sicherlich was falsch drin, weil das Recht sich geändert hat in der Zwischenzeit. Die Auslegung hat sich geändert. Wir sind immer noch in einem ganz jungen Rechtsgebiet unterwegs und erleben ganz viel Dynamik, was die Unternehmen immer wieder vor Veränderungen stellt. Die Veränderungen können dann zu einer Restriktion führen oder auch dazu führen, dass Dinge vielleicht einfacher oder klarer werden.
Wie geht man damit um, dass sich da so viel ändert, auch die Auslegung teilweise unklar ist?
Also in der Beratung ist das Ziel, dass wir natürlich Auslegungsspielräume erstmal nutzen, wenn das Unternehmen risikoaffin ist, also das aushält, dass es auch eine andere Meinung geben kann und auch bereit ist, diese andere Meinung oder unsere Meinung vielleicht im Zweifel auch durchstreiten zu wollen. Eine Aufsichtsbehörde hat ja auch erstmal nur eine Meinung, muss man ja sagen. Ne? Also der größte Gegenspieler der Unternehmen vertritt Meinung und ist kein Gericht. Und man kann anderer Meinung sein, solange letztlich wird der Richter entscheiden. Und das hängt dann total von der Risikobereitschaft ab eines Unternehmens. Vielleicht auch da einen Schritt weiter zu gehen und sagen, nee, wir sehen das, halten das für richtig, so wie wir das machen und wir sind bereit, dafür zu kämpfen.
Wenn ihr jetzt einen neuen Mandanten aufnehmt, ist das so eine Diskussion, die ihr ganz am Anfang führt?
Ja, das findet sehr, sehr früh statt, das Gespräch. Es ist jetzt nicht dass das jetzt für uns entscheidungserheblich ist, ob wir mit dem Mandanten zusammenarbeiten, aber das ist für uns natürlich ganz wichtig zu wissen, wo die stehen und wo sie hinwollen. Und das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Also man kann das jetzt nicht alles in einem Workshop oder einem Reißbrett machen, sondern da zahlt es sich aus, dass wir in der Regel sehr langfristig zusammenarbeiten mit unseren Mandanten über viele Jahre und man sich immer besser kennenlernt und wir dann im Grunde auch schon dann vielleicht nicht mehr 10 Optionen an die Wand malen, sondern noch die beiden, wo wir wissen, das ist das Entscheidungsspektrum, was für diesen Mandanten relevant ist.
Und meistens ist es dann irgendwie so ein Entscheidungsspielraum, den man hat. Gibt es Fälle, wo du sagst, da hört bitte auf jeden Fall auf den Anwalt und da gibt es keine zweite Meinung?
Also da, wo wir höchstrichterliche Rechtsprechung haben, wo der EuGH Dinge klargestellt hat oder auch in Deutschland dann der Bundesgerichtshof oder so, da gibt es dann wenig zu diskutieren. Also das sagen wir schon ganz klar. Wenn es keinen Spielraum gibt und wir auch eine solche Diskussion vor Gericht mit Sicherheit nicht gewinnen können, dann sagen wir das ganz klar und plädieren auch wirklich sehr dafür, dass man dann den bewerten oder dann den Weg geht, der dann der rechtssichere ist. Und ansonsten, wenn es aber diese Grauzone gibt und Unternehmen sind bereit, jetzt vielleicht sich auch auf eine Meinung einzulassen, eine rechtliche Meinung einzulassen, die vielleicht nicht die Meinung der Aufsichtsbehörden ist, dann bemühen wir uns aber trotzdem schon, dass wir schon mal 2 Schritte weiterdenken und schon überlegen, was wäre denn die Argumentationslinie, was ist die Fallback-Linie, wie sieht die Verteidigungsstrategie aus, ja, dass wir uns da diese Gedanken nicht erst machen, wenn es dann zur Eskalation kommt, sondern von vornherein im Grunde schon diesen Weg uns offen halten. Also im Sinne des Mandanten, nicht wir jetzt als Anwälte, sondern dass das Unternehmen schon weiß, alles klar, wenn das jetzt so nicht funktioniert, dann würde der Weg folgendermaßen ausschauen.
Und du hast vorhin schon gesagt, zur harten Eskalation kommt es eigentlich in den meisten Fällen eher nicht, sondern man kann es schon vorher irgendwie deeskalieren. Hast du da noch so 1-2 Tipps, wie man damit umgeht, wenn es eine Beschwerde gibt? Wie schafft man es, dass die Leute einen nicht vor Gericht zerren?
Also ich denke, wenn man erstmal davon ausgeht, dass die Leute, die sich da beschweren, häufig auch irgendwie einen Grund haben, nicht immer. Ja. Aber wenn was schiefgelaufen ist, sich da irgendwie auch mal dazu durchzuringen, ehrlich Entschuldigung zu sagen und dann nachzuliefern und im Grunde da es nicht zu einem persönlichen Groll kommen zu lassen, das kann schon sehr mächtig sein in der anfänglichen Eskalation. Ja. Und in der, sagen wir mal, 2-3 Schritte weiter, damit schon etwas weiter eskaliert ist, dann auch macht es natürlich schon Sinn, auch seine Meinung dann auch gut zu vertreten. Ja, sie sind auch, wie schon gesagt, mit den Aufsichtsbehörden teilweise auch nicht immer einer Meinung, muss man ja auch nicht sein, aber wir sind dann schon bereit, auch eine tiefgehendere juristische Diskussion zu führen und auch unsere Sichtweise dann so zu vertreten, dass es auch für die Gegenseite schwieriger wird, da jetzt oder unkalkulierbarer wird, den Weg zum Gericht zu gehen. Ich gucke natürlich sehr durch unsere Brille, weil wir das, dadurch, dass wir einfach mit den Unternehmen lange zusammenarbeiten, wir sehr früh dabei sind, wir Prozesse schaffen können, wir dadurch auch besser vorbereitet sind mit allen Beteiligten, haben wir diese Möglichkeiten der Deeskalation. Wenn Unternehmen erst quasi ab einem gewissen Eskalationslevel zu uns kommen oder vielleicht gerade schon verklagt worden sind, dann wird es umso schwieriger. Und diese Fälle haben wir aber dann auch deshalb seltener, nicht weil wir da besonders gut sind, sondern weil wir dann auch, wir sind jetzt nicht die ausgewiesene Prozesspartei. Da gibt es andere Kanzleien, Prozesskanzlei. Da gibt es andere Kanzleien, die das einfach den ganzen Tag und viel besser machen. Und wir haben schon ganz klar einen Beratungsschwerpunkt, so dass wir natürlich auch so ein bisschen so ein gefiltertes Ergebnis haben.
Also ihr versucht einfach viel durch Prävention zu lösen, also bevor es so weit kommt.
Richtig, richtig. Und ja, die Chance haben wir aber nur, weil wir halt langfristig mit den Leuten zusammenarbeiten, mit den Unternehmen. Wir haben nicht so diese einmal Rechtsstreit-Vertretung und dann sieht man sich nicht wieder, sondern durch unser Abo sind wir aneinander gebunden und haben dadurch die Chance, sehr proaktiv und auch pragmatisch und vorausschauend Dinge anzugehen.
Dann würde ich jetzt zu meinen Schlussfragen kommen. Wie du weißt, gibt es immer 3 Fragen, die ich allen stelle. Ich glaube, sie funktionieren auch bei euch, weil du ja auch sagst, dass ihr ein Abo seid. Aber erstmal ganz persönlich die Frage, auf welches Abo möchtest du nicht mehr verzichten?
Puh, also ganz persönlich, der private Sebastian Herting würde ungern auf Spotify verzichten. Wenn ich hier im Büro sitze, dann ist vielleicht ein bisschen nerdig, ich würde sehr ungern auf Adobe Acrobat Pro verzichten.
Was ist dein Killer-Feature da?
Ach, in PDF-Dokumenten rumschreiben, Seiten ändern. Es sind so kleine Sachen. Wir sind ja sehr lean hier. Ich habe ja jetzt nicht 3 Assistentinnen und Assistenten, die mir den ganzen Tag irgendwie alles vorbereiten, sondern ich mache noch einiges selbst. Und das ist schon für mich persönlich, ich bin immer sehr, sehr dankbar, dieses Tool zu haben.
Okay. Ja, ich vermisse es auch ein bisschen. Ich habe es mir jetzt privat oder in der Selbstständigkeit noch nicht gegönnt. Ja. Frage 2. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Also wenn du jetzt mal an euer Abo, euer Geschäftsmodell denkst, von wem schaut ihr euch was ab?
Da kann ich dir das eine gar nicht nennen. Also so kamen wir ja zueinander. Ich habe ja deinen Podcast wirklich gerne gehört, weil es von vielen Unternehmen einfach kleine Insights gab, die wir auf unser Geschäft jetzt nicht unbedingt übertragen konnten. Doch vielleicht schon, die wir übertragen konnten und wo ich denke, dass wo einfach das für uns genauso greift. Ich habe aber jetzt nicht das eine Role Model oder den einen Wettbewerber oder wo ich sage, also die machen das alles so, so toll und da versuchen wir uns dran anzulehnen.
Hast du so ein Beispiel für so eine Kleinigkeit, die ihr übertragen habt?
Ja, auch in deinem Podcast mit der Zeit, den haben wir schon ein paar Mal heute, da haben wir mit rausgenommen, dass es für einen zahlenden Kunden nicht unbedingt ein Wertverlust ist, wenn eine Leistung, für die er zahlt, andere nicht zahlen müssen. Wir machen zum Beispiel, wir sind sehr contentgetrieben. Wir schreiben viele Blogbeiträge, wir haben Newsletter, wir haben Whitepaper, wir haben Webinare und viele von diesen Dingen nutzen wir in der Mandatsarbeit. Also in einem Webinar, was wir anbieten, sind maßgeblich unsere Kundinnen und Kunden. Teilweise gibt es auch Webinare, die wir öffnen, wo quasi dann der per Newsletter announced wird und dann wir einfach noch eine größere Zielgruppe da haben. Und wir hatten immer die Diskussion, ob das im Grunde für unsere Mandantinnen und Mandanten eine Verwässerung darstellt. Wenn die sehen, bei mir steht es irgendwie drin, dass das Teil der Leistung ist, die ich jeden Monat mitbeziehe und eigentlich müsste ich ja nur den Newsletter abonnieren und dann kriege ich das ja auch. Und diese Sorge hat mir Nils von Neukall genommen, weil die, wenn ich das richtig erinnere, war das eine Erkenntnis in diesem Podcast, dass es da eine Loyalität an den Dienstleister gibt, bei uns an die Datenschutzkanzlei, dort war es die Zeit, wo das dann keine große Rolle spielt.
Genau, also er hat es, glaube ich, vor allem auf die Podcasts bezogen und teilweise auch auf die Newsletter, die ja frei verfügbar sind und dass viele Abonnenten einfach den Eindruck haben, ich kriege da so viel an Leistung, so viel an Content, dass es sich lohnt. Und ich glaube, der Schlüssel ist, dass man einfach noch genug hat, was exklusiv ist. Also wenn man das Gefühl hat, der eine Teil überwiegt, dann wird es vielleicht schwierig, aber man würde was verpassen, wenn man aufhört zu bezahlen.
Ja. Und das, diese Denkweise finde ich schon sehr, sehr inspirierend. Das finde ich, ist es, deswegen gefällt mir der Podcast auch gut. Weil wir letztlich ja auch wir erfüllen eine gesetzliche Funktion als Datenschutzbeauftragter oder als Whistleblowing-Meldestelle oder so. Aber am Ende des Tages wollen wir Mehrwert bieten und wir wollen, dass unsere Mandanten gerne bei uns sind und dass die uns als lösungsorientierten Partner begreifen und lieber einmal mehr anfragen, weil sie vielleicht eine coole Antwort bekommen, mit der sie arbeiten können, anstatt so klassischerweise die Datenschutzleute zu umschiffen, soweit es irgendwie geht, weil man eh nur hört, das geht nicht. Ja? Und das ist hier schon bei uns sehr tief in der DNA drin, dass wir Lösungen finden. Mhm.
Und dann die letzte Frage: Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
Also ich glaube, das wäre jetzt etwas übertrieben, wenn andere Abo-Unternehmen von uns viel lernen können. Ich glaube, dass so eine klassische Kanzlei oder Menschen, die so in dem Bereich tätig sind wie wir, so als Juristinnen und Juristen, dass die durchaus was von uns lernen können, weil wir durch diese Art der Dienstleistung es geschafft haben, davon loszukommen, nur noch unsere Zeit zu verkaufen und im Grunde im Rechtsmarkt Produkte anbieten, die wir als wiederkehrende Leistung anbieten können. Und das hat, ist von der Arbeitsweise, finde ich sehr persönlich jetzt, sehr viel spannender, als immer nur die Probleme fremder Menschen zu lösen. weil es ja ein bisschen mehr Company Building ist und so. Das ist quasi so als Founder hier ganz interessant. Und auf der anderen Seite bringt es eine enorme Flexibilität und Freiheit. Weil auch wenn jetzt jemand in Urlaub fährt, sind unsere Kunden trotzdem gut bedient und zahlen jeden Monat ihren Beitrag. Und hier bleibt nicht alles stehen und liegen, weil wir nur unsere Zeit verkauft haben.
Das ist ein schönes Schlussfazit. Vielen, vielen Dank, Sebastian, für das Gespräch. Ich fand es mega spannend, habe viel mitgenommen. Teilweise bin ich auch immer noch ein bisschen verwirrt, was die Gesetzeslage angeht. Aber ich glaube, das lässt sich ohne ein Jurastudium auch nicht vermeiden.
Noch nicht. Gucken, was ChatGPT da irgendwie noch leisten kann. Aber
hast du Sorge, dass ihr dadurch überflüssig werdet?
Also ich glaube, überflüssig nicht, weil es zumindest auf absehbare Zeit noch jemanden braucht, der guckt, ob das, was da rauskommt, auch stimmt. Es klingt ja alles toll.
Ja.
Fantastisch. Ich würde es aktuell aber nur in einem Gebiet anwenden, in dem ich sattelfest bin, um das beurteilen zu können. Aber schon, also die Arbeit verändert sich jetzt schon. Das merken wir jetzt nach knapp einem Monat, wo wir damit rumexperimentieren. Dass gewisse Dinge jetzt in einem Umbruch sind, Tätigkeiten, die wir machen. Aber ich denke mal so in 2-3 Jahren, wenn man so ein System mal auf ein deutsches Recht oder auf die DSGVO oder auf die Gestaltung von Datenschutzerklärungen trainiert, dann werden wir uns um andere Dinge kümmern. Es wird unsere Arbeit definitiv beeinflussen.
Wird wahrscheinlich sehr viel Routinearbeit wegnehmen und vielleicht eher die spannenden Tätigkeiten für die Menschen übrig lassen, oder?
Ja, wir haben ja dieser Legal-Tech-Bereich, ist auch so ein Buzzword, ja, Legal-Tech. Bislang gab es wenig Entwicklungen im Rechtsbereich, die wirklich die Arbeit revolutioniert haben. Sondern das ist wirklich basic, was hier Legal-Tech genannt wird. Ja, das ist so, wenn man dann seine Kunden nicht mehr als Akte hat, sondern als CRM.
Ja. Mega.
Deswegen ist da bislang, glaube ich, noch nicht so viel passiert. Deswegen konnten die Anwältinnen einfach eigentlich noch so weitermachen wie gehabt. Ich glaube, diese Technologie hat zumindest das Potenzial, auch da Bewegung reinzubringen. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber ich glaube, schneller als die meisten denken. Aber es ist eine Vertrauenssache, ne? Also wir sind ja hier im Trust-Business. Und die Frage ist, ab welchem Punkt vertraut, sie haben einen ersten Schritt, vielleicht ein Anwender, eine Unternehmerin, Verbraucher, einem solchen System und geht vielleicht nicht zum Anwalt. das ist vielleicht so Schritt 1, einfach Geschäft faktisch wegfällt. Das muss ja gar nicht groß reguliert sein dann. Und bis das Einzug hält, in, sagen wir, zumindest in Deutschland, in die Regulierung des Rechtsmarkts, das wird sicherlich ein bisschen dauern. Aber da sind wir gespannt. Wir gucken uns das sehr, sehr genau an. Ich finde das ein spannendes, aufregendes Thema. Andere haben da vielleicht Angst.
Ja, also ich finde es auch eher spannend. Aber nach diesem Exkurs nochmal vielen, vielen Dank. Wir sind auch schon ein bisschen über die Zeit, aber ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen.
Danke dir, Lennart.
Das war Sebastian Herting von der Datenschutzkanzlei in Hamburg. Vielen Dank an Sebastian für diese kostenlose Rechtsberatung. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu der Folge habt, dann schreibt uns gerne auf LinkedIn. Die Links findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, von euch zu hören. In 2 Wochen geht es dann weiter mit einem Interview, das ich persönlich extrem spannend fand. Ich spreche darin mit Tagesspiegel-Geschäftsführer Gabriel Grabner darüber, wie man Abonnenten bei Veränderungen mitnimmt. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, der Tagesspiegel hat vor wenigen Monaten nämlich sowohl die Website als auch die gedruckte Zeitung einmal komplett auf links gedreht, quasi das eigene Produkt neu erfunden. Und besonders bei Abo-Produkten ist das natürlich eine gewisse Herausforderung, weil viele bestehende Kunden das alte Produkt eigentlich liebgewonnen haben und Gewohnheiten und Rituale drumherum entwickelt haben, die sich durch solche Relaunches dann natürlich auch verändern werden. Wie sie die Leser dabei einbezogen haben, das verrät uns Gabriel am 19. April. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin, euer Lennart.